Kapitel 1. Mein Vater Salomon Mac wurde am 26. September 1735 in der Ortschaft Lyme, Kreis New London im Bundesstaat Connecticut geboren. Sein Vater Ebenezer Mac besaß ein beträchtliches Vermögen und war ein Mann von vornehmer Lebensart, die ihm die Aufmerksamkeit und Achtung zukommen ließ, die jedem zuteil wird, der in guten Verhältnissen lebt, die aber auch strenge sittliche Grundsätze erforderte. Eine Zeit lang konnte er sich der Früchte seines Fleißes erfreuen, doch dieser Zustand war nicht von Dauer, denn meine Großeltern wurden von einer Reihe von Unglücksfällen heimgesucht, wodurch sie so verarmten, dass die einstmals glückliche und blühende Familie auseinandergerissen wurde und auf die Barmherzigkeit einer kalten, gefühllosen Welt angewiesen war. Mein Vater wurde in die Familie eines Farmers aufgenommen, der in der Nähe lebte. Dort blieb er auch, bis er sich mit knapp 21 zum Militärdienst meldete. Ich besitze eine kurze Lebensgeschichte meines Vaters, von ihm selbst geschrieben, in der er auf die verschiedenen Feldzüge und die vielen Abenteuer eingeht, die er in der Armee erlebt hat. Dieser Lebensgeschichte habe ich folgenden Auszug entnommen. Mit 21 Jahren verließ ich meinen Dienstherrn. Kurze Zeit darauf trat ich für mein Land den Militärdienst an, und zwar unter dem Kommando von Hauptmann Henry. Ich wurde dem Regiment zugeteilt, das Oberst Whiting unterstand. Von Connecticut aus marschierten wir nach Fort Edwards im Bundesstaat New York. Wir waren an einer schweren Schlacht beteiligt, die 1755 bei Halfway Brook geschlagen wurde. Während dieses Feldzugs zog ich mit einer schweren Erkältung zu, sodass ich bis zur Rückkehr des wärmeren Wetters nicht einsatzfähig war. Im darauffolgenden Frühling wurde ich nach Albany gebracht. 1757 hatte ich zwei Gespanne im Dienst des Königs, die dazu eingesetzt wurden, das Gepäck des Generals zu befördern. Mit dieser Aufgabe betraut, wollte ich eines Morgens meine Ochsen einspannen, doch drei von ihnen fehlten. Als der Offizier davon erfuhr, war er sehr wütend. Er zog sein Schwert und drohte, es mir durch den Leib zu stoßen. Dann befahl er mir, drei andere Ochsen zu beschaffen, was ich auch tat. Dann machte ich mich mit dem Gepäck auf den Weg nach Fort Edwards und kehrte am nächsten Tag zurück, um meine vermissten Ochsen zu suchen. Auf dieser Reise ereignete sich Folgendes. Ungefähr auf dem halben Weg von Stillwater nach Fort Edwards entdeckte ich vier Indianer, die ungefähr 30 Ruten entfernt aus dem Wald heraustraten. Sie waren mit Messern, Tomahawks und Gewehren bewaffnet. Ich war allein, doch ungefähr 20 Ruten hinter mir befand sich ein Mann, der Webster hieß. Ich erkannte die Gefahr und sah, dass ich keinesfalls entkommen konnte, es sei denn durch eine Kriegslist. Ich hielt also auf sie zu und schrie so laut ich konnte, beeilt euch Jungs, wir kriegen die Teufel. Die einzige Waffe, die ich hatte, war ein Wanderstab. Doch ich rannte auf sie zu und als der andere Mann gerade in diesem Moment auftauchte, erschraken sie so, dass ich sie nicht mehr zu sehen bekam. Am nächsten Tag beeilte ich mich, nach Stillwater zu kommen und fand dort kurz nach meiner Ankunft die Ochsen. Noch am selben Abend machte ich mich wiederum auf den Weg nach Fort Edwards, eine Strecke von etwa 7 Meilen, die durch einen dichten Wald führte. 1758 meldete ich mich wiederum zum Militärdienst, dieses Mal unter Major Spencer, woraufhin ich sofort den Lake George überquerte und zwar mit einer Kompanie, die mit Booten ans westliche Ufer übersetzte, wo wir einen blutigen und heftigen Zusammenstoß mit dem Feind hatten, wobei Lord Howe gleich zu Beginn der Schlacht fiel. Seine Eingeweide wurden herausgenommen und begraben, doch sein Körper wurde einbalsamiert und nach England gebracht. Am nächsten Tag marschierten wir zu den Schutzwällen, doch wir blieben erfolglos und waren gezwungen, uns zurückzuziehen, da wir 500 Mann verloren und nochmal so viele verwundet hatten. In dieser Schlacht kam ich nur knapp mit dem Leben davon. Eine Kugel flog unter meinem Kinn hindurch und knapp an meinem Hals vorbei. Unsere Armee kehrte dann nach Lake George zurück, doch während wir noch auf dem Weg dorthin waren, stieß ein großer Spähtrupp des Feindes, der über Skeensborough gekommen war, auf uns und vernichtete bei Halfway Brook eine große Anzahl unserer Männer und unserer Gespanne. Daraufhin wurden 1000 Männer abkommandiert, sich sofort nach Skenesboro zu begeben, um die Verfolgung aufzunehmen. Doch als wir in South Bay ankamen, war der Feind gänzlich außer Reichweite. Der Feind marschierte dann nach Ticonderoga, New York, um sich Nachschub zu verschaffen, woraufhin sie uns sogleich verfolgten. Doch wir entgingen ihnen, indem wir nach Wood Creek eilten und von dort aus nach Fort Anne, wo wir am 13. Tag des Monats ankamen. Wir hatten den Ort kaum erreicht, als die Wache meldete, dass der Feind uns umzingelt hatte, sodass wir plötzlich zu den Waffen gerufen wurden. Major Putman führte die Kompanie an und Major Roger bildete die Nachthut. Wir waren gerade eine Dreiviertelmeile marschiert, als wir plötzlich auf eine Gruppe Indianer stießen, die im Hinterhalt lagen. Major Putman zog mit seiner Gruppe durch ihre Reihen hindurch, woraufhin die Indianer das Feuer eröffneten, was unsere Männer in Verwirrung brachte. Major Putman wurde von ihnen gefangen genommen und wäre von einem Indianer getötet worden, wenn er nicht von einem französischen Leutnant gerettet worden wäre. Der Feind erhob sich wie ein Schwarm und feuerte eine ganze Salve auf uns ab. Und da ich in der vordersten Reihe war, geriet ich durch den Rückzug meiner Kompanie an den Schluss, sodass die Tomahawks und die Gewehrkugeln die Hagelkörner um mich herumflogen. Während ich rannte, sah ich nicht weit von mir entfernt einen umgewehten Baum, der so hoch war, dass er unüberwindlich schien. Doch mit gewaltiger Anstrengung gelang es mir, darüber hinwegzukommen. Als ich weiterrannte, sah ich einen Mann, der schwer verwundet worden war, und die Indianer waren schon fast bei ihm. Trotzdem wandte ich mich zur Seite, um ihm zu helfen, und es gelang mir, ihn in unsere eigenen Reihen zu schaffen und somit in Sicherheit zu bringen. Bei diesem Zusammenstoß waren einem Mann namens Gershom Bowley 9 Kugeln durch die Kleidung geschossen worden. Er selbst aber blieb unverletzt. Ensign Worcester hatte 9 Wunden, war skalpiert und mit dem Tomahawk getroffen worden. Doch er lebte trotzdem noch und erholte sich schließlich. Das oben erwähnte Gefecht begann früh am Morgen und dauerte bis ungefähr 3 Uhr nachmittags an. Dabei wurde die Hälfte unserer Männer entweder getötet, verwundet oder gefangen genommen. Infolge dieses schrecklichen Gemetzels waren wir gezwungen, in Fort Edwards Verstärkung anzufordern, die uns helfen sollte, unsere Verwundeten zu tragen, nämlich ungefähr 80 an der Zahl. Die Strecke, die wir sie tragen mussten, betrug knapp 14 Meilen. So viele, so weit zu tragen, war so erschöpfend, dass ich, als wir an unserem Bestimmungsort ankamen, kaum noch Kraft hatte. Ich machte mich sogleich auf den Weg nach Albany, um dort Nachschub zu beschaffen und kehrte zur Armee zurück, sobald die Umstände es zuließen. Inzwischen war es Herbst geworden und ich ging nach Hause, wo ich den folgenden Winter verbrachte. Im Frühling 1759 marschierte die Armee nach Crown Point, wo ich aus dem Militär entlassen wurde. Im selben Jahr lernte ich eine gebildete junge Frau kennen, eine Lehrerin namens Lydia Gates. Sie war die Tochter von Nathan Gates, der ein reicher Mann war und in East Haddam im Staat Connecticut lebte. Diese junge Frau heiratete ich schon bald, nachdem ich sie kennengelernt hatte. Da ich für meinen Militärdienst eine beachtliche Summe erhalten hatte und es mir vernünftig erschien, dieses Geld in Grundbesitz zu investieren, schloss ich einen Vertrag ab über die ganze Ortschaft Granville im Staat New York. Als ich den Vertrag unterzeichnete, zahlte ich die gesamte Summe, die laut der Vereinbarung erforderlich war, wobei auch der Bau einiger Blockhütten zur Bedingung gemacht wurden. Demgemäß machte ich mich an die Arbeit, um diesen Teil des Vertrags zu erfüllen. Doch nachdem ich eine kurze Zeit lang gearbeitet hatte, schnitt ich mir unglücklicherweise ins Bein, woraufhin ich mich die ganze übrige Saison unter die Obhut eines Arztes begeben musste. Ich heuerte einen Mann an, der die Arbeit tun sollte, und bezahlte ihn im Voraus, damit ich meinen Teil des Vertrags erfüllte, doch er machte sich mit dem Geld aus dem Staub, ohne die Arbeit zu tun, was zur Folge hatte, dass ich das ganze Land wieder verlor. 1761 zogen wir in die Ortschaft Marlow, wo wir blieben, bis wir 4 Kinder hatten. Als wir dorthin zogen, war es nichts anderes als eine öde und trostlose Wildnis. Nur 4 Familien lebten dort in einem Umkreis von 40 Meilen. Hier befand ich mich in einer Situation, durch die ich die Talente und Tugenden meiner hervorragenden Frau noch besser schätzen lernte. Denn sie übernahm, da unsere Kinder ja keine Schule besuchen konnten, die Aufgabe, sie zu unterrichten, und sie erfüllte die Aufgaben einer Lehrerin so, wie es nur eine Mutter kann. Grundsätze, die von Beispielen wie dem ihren begleitet wurden, waren dazu bestimmt, den Sinn der jungen Menschen so zu beeindrucken, dass sie niemals wieder vergessen wurden. Sie unterrichtete sie nicht nur in den verschiedenen Wissenszweigen, die üblicherweise zur Ausbildung dazugehören, sondern machte es sich auch zur Gewohnheit, sie morgens und abends zusammenzurufen und sie das Beten zu lehren, wobei sie ihnen auch einprägte, wie wichtig es war, einander zu lieben und den zu ehren, der sie geschaffen hatte. Auf diese Weise wurde Gottesfurcht, Freundlichkeit und Nachsinnen für meine ersten Kinder zu einer festen Gewohnheit, was eine große Hilfe dabei war, auch die, die nach ihnen kamen, auf dieselbe glückliche Lebensweise hinzuzufügen. Die Ausbildung meiner Kinder wäre eine sehr viel schwierigere Aufgabe gewesen, wenn sie nicht zu viel von der hervorragenden Veranlagung ihrer Mutter geerbt hätten. 1776 meldete ich mich zum Militärdienst, wo ich eine ziemlich lange Zeit in den Landstreitkräften verbrachte. Danach ging ich mit meinen beiden Söhnen, Jason und Stephen, auf ein Kapperschiff, das Kapitän Havens unterstand. Schon bald, machten wir Segel gesetzt hatten, wurden wir Richtung Horseneck getrieben. Es gelang uns jedoch, einige unserer Gewehre ans Land zu bringen und auf den Feind abzufeuern, sodass ein langer Schusswechsel folgte. Sie zerfetzten uns jedoch die Segel und hinterließen unser Schiff ziemlich zerstört. Wir drehten dann ab und warfen Anker, doch schon nach kurzer Zeit bemerkten wir zwei Ruderschiffe, zwei Schaluppen und zwei Schoner. Schnell lichteten wir den Anker und hielten wieder auf die Küste zu. Wir hatten gerade noch Zeit, vier Kanonen in Position zu bringen, als auch schon ein mörderischer Kampf begann. Die Kugeln aus den feindlichen Waffen zerrissen den Boden und zerfetzten die Schösslinge. Eines der Ruderschiffe fuhr um eine Landspitze herum mit der Absicht, uns zu umzingeln, doch wir töteten 40 ihrer Männer mit unseren Handfeuerwaffen, sodass der Feind seine Absicht aufgab. Mein Sohn Stephen wurde zusammen mit den Schiffsjungen mit einem Verwundeten zu einem Haus geschickt, das nicht weit vom Ufer entfernt war. Gerade als sie das Haus betraten, folgte ihnen ein schweres Geschoss. Eine Frau war gerade dabei, Pfannkuchen zu backen, und da sie etwas beunruhigt war, hielt sie es für das Beste, sich in den Keller zurückzuziehen, wobei sie, während sie hinunterging, den Jungen noch sagte, sie könnten die Pfannkuchen haben. Die Jungen waren hocherfreut und machten sich sogleich daran, die süßen Pfannkuchen zu backen und sich daran zu laben, während ihnen von den Geschützen der kämpfenden Armee, die überall Tod und Zerstörung hinterließen, die Ohren dröhnten. An der Spitze dieser kleinen Gruppe von Jungen stand Stephen Mack, mein zweitältester Sohn, ein mutiges, unerschrockenes Bürschchen, gerade 14 Jahre alt. In dieser Schlacht war uns der Feind an Zahl weitaus überlegen, doch wir behaupteten unsere Stellung so beherzt, dass sie es vorzogen, sich zurückzuziehen, was sie dann auch taten. Schon bald darauf hissten wir die Segel und machten uns auf den Weg nach New London. Als die Feindseligkeiten aufhörten und der Friede wiederhergestellt war, beluden wir ein Schiff und nahmen Kurs auf Liverpool. Dort wurden Schiff und Ladung verkauft und wir begaben uns an Bord des Schiffes von Kapitän Foster, das ich später kaufte. Doch infolge von Stürmen und Schiffbrüchen musste ich das Schiff wieder verkaufen und war völlig mittellos. Ich mühte mich noch eine Zeit lang, durch Spekulationsgeschäfte Besitz zu erlangen. Dann kehrte ich ohne einen Pfennig zu meiner Familie zurück, nachdem ich 4 Jahre fort gewesen war. Danach entschloss ich mich, nie mehr Trugbildern nachzulaufen, sondern mich den Rest meines Lebens in den Dienst Gottes und meiner Familie zu stellen. Ich lege nun das Tagebuch meines Vaters beiseite, dem ich die meinem zweckentsprechenden Auszüge entnommen habe, und fahre mit der Geschichte seiner Kinder fort.